hallo, ihr müsst wissen, ich laufe einen Marathon gerade. Und Kilometer 23. Aber jetzt, boah, mein, das kann ich nicht mehr so richtig. Die Füße tun weh, das ist der Hammer. Nach ein bisschen 23 Kilometer, mein. Und ich so ein Durst und Hunger, ich glaube auch. Und oh, ich kann nicht mehr, ich glaube, ich höre auf, echt. Aber die sind so arg viel, ist er nicht mehr. Ich meine, nochmal 19 Kilometer. Aber ach, ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, ich höre auf. Ich schmeiß hin, ich nehme auch nicht mehr. Na nee, komm. Ah. Jetzt, irgendwie bräuchte ich jetzt Hilfe. Irgendwas, irgendwas müsste mir jetzt helfen. Also wir machen mal hier, legen wir mein Handtuch. Kann man das da drüber legen? Ja. Genau. Ich muss das tatsächlich ausschnaufen jetzt. Das, also 23 Kilometer ist was. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Also Marathonlauf, weiß nicht, ist schon mal jemand einen Marathon gelaufen von euch? Ein Halbmarathon. Ja, Halbmarathon habe ich auch schon, mit 23. Hey, bin ich schon drüber? Ein Halbmarathon ist auch nicht schlecht. Genau, aber ich meine jetzt weniger einen Marathon, mit dem, ob ihr das auch kennt, sondern an einem Punkt zu sein, wo man nicht mehr weiter kann, wo man nicht mehr keine Kraft mehr hat, wo man nicht mehr will, wo es einfach zu viel ist, wo man sagt, ich glaube, ich höre auf, ich glaube, ich schmeiß hin im Alltag. Oder sowas gibt es ja auch manchmal im Glauben. In der Beziehung zu Jesus, in dem, dass wir unser Christsein leben, dass wir an einem Punkt sind, wo wir sagen, Mann, jetzt bin ich schon 5, 10, 15, 20 Jahre lang Christ und habe schon manches durchgemacht, manches schon gelernt und so, aber ach, eigentlich habe ich jetzt genug. Ich habe keine Lust mehr, oder sozusagen immer wieder zu kämpfen, stille Zeit zu machen. Immer wieder darum zu kämpfen, dass meine Überzeugung im Alltag sichtbar wird, dass ich dazu stehe im Alltag und sage, ja, das glaube ich. Da an einem Punkt zu sein, man sagt, ich kann mit meinem Glauben nimmer. Will nimmer, es geht nimmer. Irgendwie ist auch Routine geworden. Klar, die Leidenschaft war noch da am Anfang, aber jetzt ist irgendwie, das ist auch schon so lang her. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ja auch die Frage, was könnte denn da helfen? Wie könnte es denn da weitergehen? Oder was könnte denn, oder was müsste denn passieren, damit es weitergeht? Und wir sind ja in dieser Predigtreihe Liebe. Muss ich noch einschalten hier? Das wollte ich jetzt nicht mit rumtragen, weil bei 23 Kilometern muss man alles, was man nicht braucht, weglassen. Genau, Predigtreihe Liebe, beziehungsweise es geht ja um Nehemia, wie der Manuel schon gesagt hat. War ich jetzt zu? Genau. Nehemia, Geschichte eines Wiederaufbaus. Und wir verfolgen da, wir sind da dabei, wie der Nehemia. Und jetzt mal kurz vielleicht für die nicht da waren oder die Geschichte nicht so genau kennen, wie das war bei dem Nehemia. Der war ja an einer guten Position in Susa beim König. Und da kam dann einer und hat ihm erzählt, es sieht ganz schlecht aus in Jerusalem, der Heimatstadt seiner Väter. Und dann hat dieses Leiden dieser Stadt, seiner Verwandten, durch Gebet und Trauer dorthin geführt, dass er was angepackt hat, dass er geschafft hat. Also Leidenschaft ist entstanden bei ihm und er ist nach Jerusalem gegangen. Dort in Jerusalem angekommen, das war das erste Thema, Leidenschaft. In Jerusalem angekommen, hat er zunächst mal die Stadt angeschaut. Was ist da alles? Und da gab es Trümmerfelder, da kam er nicht richtig durch. Und das haben wir letztes Mal, letzte Woche verglichen mit unserer Identität und haben gesagt, ja, in unserem Leben ist es manchmal so. Da liegen viele Trümmer rum, wir sind Sünder. Und Manuel hat es vorhin schon gesagt gehabt, wir sind Sünder, war das erste, die Identität, das zweite, wir sind Geliebte und das dritte war, wir sind Berufene. Das ist so die Geschichte, das sind wir jetzt gerade. Nehemia hat es dann geschafft, die Leute zu motivieren, mitzuhelfen, mitzubauen und hat einiges erreicht, die haben mitgeholfen. Eigentlich kämen wir jetzt heute zu Kapitel 3. Vom Nehemia-Buch her. Aber wir nehmen heute nicht Kapitel 3, sondern Kapitel 4, weil zum Thema Liebe dachten wir, Kapitel 3 passt besser zu B. Warum auch immer, werden wir nächstes Mal hören. Und Kapitel 4 passt besser zu E. Und beim Wort Liebe kommt eben ein E vor dem B. Also müssen wir ein bisschen den Bibeltext umdrehen. Deswegen heute zum vierten Kapitel. Im dritten Kapitel steht im Prinzip eh bloß Namen und wo die Einzelnen gearbeitet haben. Ich bin auch gespannt, was dann bei der nächsten Predigt dabei rauskommt. Bin ich dran nochmal, mal sehen, wo das hinführt. Aber genau, das dritte Kapitel lassen wir heute zum größten Teil, ihr seht es, mal aus. Und die Situation in Kapitel 4 ist so, dass die gearbeitet haben und schon manches erreicht haben. Die ganze Stadtmauer ringsum war ja zum Teil kaputt und so, und man hat jetzt jedes Loch schon bis zur Hälfte war schon wieder aufgebaut. Also man hat schon was erreicht. Man konnte stolz sein auf das, was war, was man erreicht hat. Und dann heißt es jetzt weiter. Ich lese euch die ganzen Verse mal vor. Das ist ein bisschen längerer Text und deswegen werden wir auch nicht hier einblenden, weil dann das Mitlesen hilft dann auch nicht wirklich viel. Aber einfach mal ja, diese Geschichte, das, was da passiert, so auf sich wirken lassen. Nehemia, ja, nee, steht ja vorne. Ab wo? Ich muss hier Brille runter tun. Genau, und also da heißt es dann in diesem Text. Als Sanballat erfuhr, das war einer der Feinde, dass wir mit dem Bau der Stadtmauer begonnen hatten, packte ihn der Zorn. Er verspottete uns vor seinen Vertrauten und den Truppen von Samaria. Was wollen diese armseligen Juden eigentlich? Jerusalem zur Festung ausbauen? Sie meinen wohl, wenn sie Opfer darbringen, können sie an einem Tag fertig werden? Mit diesen verbrannten Steinen und diesem Schutt wollen sie eine neue Stadtmauer errichten. Der Ammoniter Tobia stand neben ihm und pflichtete ihm bei. Sollen sie doch bauen, wie ein Fuchs, wenn ein Fuchs auf die Mauer hochspringt, fällt sie wieder in sich zusammen. Doch ich betete, Herr, unser Gott, hör doch, wie sehr sie sich über uns lustig machen. Strafe sie für ihren Spott, sorge dafür, dass ihnen ihr ganzer Besitz genommen wird und sie in ein fremdes Land verschleppt werden. Vergib ihnen nicht, vergiss niemals, welches Unrecht sie uns angetan haben, denn sie haben die verspottet, die Jerusalem wieder aufbauen. Also bei diesen Versen, wir sind im Alten Testament, sollten wir jetzt heute auch ein bisschen anders mit umgehen, hat uns Jesus anders gezeigt. Trotz allem besserten wir die Mauer weiter aus. Und schon bald waren ihre Lücken bis zur halben Höhe geschlossen. Denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. Als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Einwohner von Aschdod erfuhren, dass der Aufbau der Jerusalemer Mauer Fortschritte machte und die letzten Lücken schon fast geschlossen waren, gerieten sie in Wut. Sie verbündeten sich, um Jerusalem anzugreifen und unsere Pläne zu durchkreuzen. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Das Volk der Judäer sang ein Klagelied. Die Kraft der Träge reicht nicht aus, der Schutt ist viel zu viel. Allein ist es uns zu schwer, wir kommen nie ans Ziel. Unsere Feinde dachten, noch bevor die Juden es uns bemerken, sind wir schon mitten unter ihnen, bringen sie um und zerstören ihr Bauwerk. Aber immer wieder kamen Juden, die in ihrer Nähe wohnten, zu uns und erzählten, was die Völker ringsum gegen uns im Schilde führten. Darum stellte ich dort wehrfähige Männer auf, wo die Mauer noch besonders niedrig war und Lücken aufwies. Sie waren nach Sippen eingeteilt und mit Schwertern, Lanzen und Bogen bewaffnet. Ich sah mir alles noch einmal genau an. Dann sagte ich zu den führenden Männern und zum übrigen Volk, habt keine Angst vor ihnen, vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Als unsere Feinde hörten, was wir alles wussten, dass wir alles wussten und dass Gott ihre Pläne vereitelt hatte, konnten wir wieder an die Arbeit gehen, jeder an seinem Platz. Allerdings baute von diesem Tag an nur noch die Hälfte der Männer an der Mauer weiter. Die anderen hielten in ihren Rüstungen Wache und waren mit Lanzen, Schilden und Bogen bewaffnet. Sie standen mit ihren Offizieren hinter den Männern, die an der Mauer arbeiteten. Die Lastträger trugen mit der einen Hand das Baumaterial und in der anderen hielten sie eine Waffe. Alle Arbeiter hatten ihr Schwert umgeschnallt. Der Mann, der mit dem Horn Alarm blasen sollte, blieb die ganze Zeit in meiner Nähe. Den führenden Männern und dem übrigen Volk hatte ich eingeschärft: Die Mauerabschnitte, die wieder aufgebaut werden müssen, sind sehr lang. Darum sind auch wir weit voneinander entfernt. Sobald ihr irgendwo das Horn blasen hört, lauft sofort dorthin. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir alle von Morgengrauen bis zum Einbruch der Dunkelheit und die Hälfte der Männer hielt mit der Lanze in der Hand Wache. Ich hatte allen befohlen, übernachtet in Jerusalem, damit ihr nachts eine Wache übernehmen und tagsüber arbeiten könnt. Sogar nachts zog ich meine Kleider nicht aus und auch meine Verwandten, meine Mitarbeiter und die Männer meiner Leibwache waren jederzeit einsatzbereit mit der Waffe in der Hand. Nach einiger Zeit kamen jüdische Männer und Frauen zu mir und beschwerten sich über Leute aus ihrem eigenen Volk. Die einen klagten: Wir haben viele Söhne und Töchter und brauchen mehr Getreide, sonst können wir nicht überleben. Die anderen sagten: Wir mussten unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, um während der Hungersnot Brot kaufen zu können. Und wieder andere beklagten sich: Wir mussten uns Geld leihen, um dem König die Steuern auf unsere Felder und Weinberge bezahlen zu können. Wir gehören doch zum selben Volk wie die anderen Juden. Unsere Kinder sind nicht weniger wert als ihre. Und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Einige unserer Töchter sind schon missbraucht worden. Wir sind machtlos, denn unsere Felder und Weinberge gehören ja ihnen. Als ich ihre Klage hörte und von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Ich dachte über alles gründlich nach, dann stellte ich die führenden Männer zur Rede. Eure eigenen Landsleute beutet ihr skrupellos aus. Ich berief eine Vollversammlung ein und redete ihnen ins Gewissen. Menschen aus unserem Volk sind von fremden Völkern zu Sklaven gemacht worden. Wir haben von ihnen so viel wie möglich freigekauft und jetzt habt ihr eure eigenen Landsleute zu Sklaven gemacht? Sollen wir sie nun etwa von euch zurückkaufen? Darauf wussten sie keine Antwort und schwiegen. Ich fuhr fort: Ihr begeht ein großes Unrecht. Warum gehorcht ihr Gott nicht und tut, was recht ist? Er macht uns zum Gespött unserer Feinde. Auch ich, meine Verwandten und meine Mitarbeiter haben anderen Geld und Getreide geliehen. Doch wir wollen nichts mehr zurückfordern. Gebt auch ihr euren Schuldnern noch heute die gepfändeten Felder und Weinberge, die Ölberge und Häuser zurück. Erlasst ihnen alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt. Sie antworteten: Gut, wir wollen tun, was du sagst. Wir geben alles zurück und fordern nichts mehr. Da rief ich die Priester zu mir und ließ die Gläubiger vor ihnen schwören, ihr Versprechen zu halten. Dann schüttelte ich alles aus, was ich in meinem Gewand trug und sagte: Genauso soll Gott jeden, der seinen Eid bricht, aus seiner Sippe und aus seinem Besitz hinauswerfen. Alle Versammelten riefen: Ja, so soll es geschehen. Sie lobten den Herrn und erfüllten ihr Versprechen. Oh. Meine Brille spricht mit. War jetzt ein langer Text, aber ich fand es spannend. Und deswegen habe ich ihn auch mal vorgelesen. Ich weiß nicht, ob jemand zu Hause den Text gelesen hat. Einfach diese Geschichte zu hören, was da alles so passiert ist. Es ist so, wir haben jetzt das gelesen, sie haben gut angefangen, es lief gut und dann wurde es immer schwieriger. Klar, Feinde haben es gesehen, haben sich dagegen gestellt, haben was dagegen. Die Kräfte haben nachgelassen, Tag und Nacht gearbeitet, oder Nacht nicht, aber tagsüber von hell bis dunkel gearbeitet, keine Kraft mehr am Ende. Und dann gab es auch noch untereinander Spannungen. Und die Stadtmauer war wirklich, ich glaube, wir sind hier mit dieser Erzählung an einem kritischen Punkt von dieser Stadtmauer, von dem Bau dieser Stadtmauer. Wenn Nehemia nicht eine Lösung findet für dieses Problem, dann wird es richtig übel und dann hört es irgendwann auf, weil die Leute dann weglaufen und jeder nach seinem eigenen schaut. Was könnte hier jetzt helfen? haben wir schon mal gefragt, was könnte hier jetzt helfen? Und unser Thema ist eine Antwort drauf. Gibt es wahrscheinlich mehrere, aber eine dieser Antworten, glaube ich, ist unser Thema, nämlich Einheit. Einheit oder Gemeinschaft, das Miteinander, Einheit, ist eine Antwort, eine der Antworten auf die Frage, was soll denn da jetzt noch helfen, wenn ich in meinem Glauben nicht mehr weiterkomme? Wenn ich in meinem Leben irgendwo stecken geblieben bin? Dann brauche ich die anderen dazu, Einheit. Dann brauchen wir, wenn unser Glaube müde geworden ist, die Geschwister, also die Einheit. Und Nehemia war das bewusst, er ist diese Herausforderung angegangen, diese Herausforderung, die Einheit wiederherzustellen oder zu stärken, weil er wusste, wenn das kaputt geht, dann wird nichts draus, dann wird die Mauer nie fertig werden. Und deshalb so der erste Gedanke, Nehemia bemühte sich um die Einheit. Klar, es gab die Feinde, die haben ein Stück was in der Einheit zerstört vielleicht, wobei es ja meistens aber so ist, Druck von außen, das drückt eher zusammen, das hilft. Druck von innen, Spannungen im Inneren, das treibt auseinander, das macht kaputt. Und das war das, es gab so verschiedene Spannungen, die Einheit ging kaputt, es war viel Arbeit, das ging noch, aber es war zu viel Arbeit. Und vor allem war es zu viel Arbeit für die, die gearbeitet haben. Es war eine Überforderung. In Kapitel 3, das wir jetzt nicht gelesen haben, da wird ja so aufgezählt, wer alles arbeitet. Und dann heißt es, einmal an einer Stelle, und da gab es aber welche, die waren zu vornehm. Das war denen zu anstrengend, zu dreckig, an der Mauer zu arbeiten. Und deshalb haben sie nicht an der Mauer gearbeitet. Also es gab welche, die haben nicht mitgeholfen. Daher auch die Überforderung. Und es hat natürlich die Einheit auch schwierig gemacht. Genau, die Einheit ist hier ein bisschen gestört. Und der eigentliche Hammer passiert ja erst haben wir in Kapitel 5 gelesen. Der eigentliche Hammer ist das, da gibt es welche, die arbeiten an der Mauer, die rackern sich ab von früh morgens bis spät abends und können deshalb nicht mehr zu Hause bei sich arbeiten. Das war aber noch nicht das Problem, sondern die waren wohl gern bereit, es zu machen, zu sagen, okay, dann wird jetzt die nächsten Monate, tun wir nichts ernten, dann kaufen wir uns Getreide zusammen und was wir zum Essen brauchen, aber wir wollen die Stadtmauer aufbauen. Also das Problem war jetzt nicht, dass es viel zu tun gab und dass man manches aufgeben musste dafür, aber der eigentliche Hammer, haben es ja gelesen, ist das, da gab es Leute, die haben nicht gearbeitet und haben sich noch dran bereichert, an denen, die gearbeitet haben. Weil die gesagt haben, wenn ihr Getreide braucht, könnt ihr von mir haben, aber das kostet. Und da gab es welche, die waren nicht so reich, die haben gesagt, okay, wir haben aber kein Geld und haben sich Geld geliehen und dann gab es welche, die gesagt, okay, du kriegst Geld, aber 5% Zinsen, keine Ahnung. War keine so Niedrigzinszeit wie bei uns heute damals. Und andere gab es sogar, die gesagt, wir haben auch kein Geld und haben gesagt, ja, du kannst Getreide kriegen, aber dann kriege ich deinen Acker. Also gab es welche, die nicht gearbeitet haben und die anderen ausgebeutet haben. Eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Das hat die Einheit zerstört und kaputt gemacht. Und das war das eigentliche Problem. Und das Tolle ist ja, Nehemia, weil ihm die Einheit so wichtig ist, weil er sich bewusst ist, ohne geht's nicht, geht er diese Missstände entschieden an. Uneinigkeit sitzt und Streit sitzt alles aufs Spiel. Und wer uneinig ist, kann keine Angriffe überleben, da waren sie ja auch drin. Wer uneinig ist, kann auch nicht durchhalten, wenn es irgendwann nimmer geht, wenn man Kraft braucht von anderen. Und deshalb Nehemia geht entschieden und ganz klug dagegen vor, gegen diese Ungerechtigkeit, gegen das, dass die Einheit zerstört ist. Das Erste, was er macht, ist, dass er die Einheit, die Ungerechtigkeit öffentlich macht und beim Namen nennt und eine Volksversammlung einberuft. Und da sitzen die Oberen, die das machen. So stelle ich mir das ungefähr vor. Die sitzen vorne und Nehemia sagt vor dem ganzen Volk, das könnt ihr nicht machen, was er hier macht. Ganz schön öffentlich, ja, ganz schön brutal eigentlich. Aber es ist klug, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Und da stellt sich natürlich die Frage, gibt es bei uns in der Gemeinde auch Dinge, die ungerecht sind, die man vielleicht ansprechen muss? Erstens weiß ich nicht so was Gravierendes bei uns und zum Zweiten würde ich mich hüten, hier vorne da irgendjemand aus der Gemeinde direkt einfach so anzusprechen. Aber es ist ja auch eine Frage, sich selber mal zu fragen, ist denn das gerecht, wie ich mein Glauben, wie ich mein Leben lebe in der Gemeinschaft, in dem mit dem anderen zusammen? Passt das denn zusammen mit dem, was andere tun, was ich tue? Das, denke ich, muss man sich von hierher mal fragen. Und wir haben ja auf dem Zettel steht, aus seiner Liebe leben, eine Predigtreihe, die gut tut und uns herausfordert. Deshalb will ich es einfach auch mal wagen, hier auch mal so ein bisschen herauszufinden und sagen, ja, überleg, lasst uns mal überlegen, jeder für sich. Ist es gerecht, wie ich mich in der Gemeinde im Reich Gottes einbringe? Und um es mal möglichst deutlich zu machen, und da habe ich aber wirklich niemand im Blick oder so, aber mal so zwei, drei Beispiele, die man sich vielleicht mal fragen kann. Vielleicht ist es bei dir auch ganz was anderes. Mal sich zu überlegen, ist es gerecht, dass ich zwei, drei Abende vorm Fernseher sitze in der Woche und andere zwei, drei Abende in der Gemeinde sind? Wie gesagt, ich habe nicht wirklich niemand im Blick, aber so als mal zu überlegen, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Im Vergleich zum anderen, ist es gerecht? Ist es in Ordnung so? Oder andere Beispiele, vielleicht auch im Blick aufs Geld, ist es in Ordnung, dass ich, weiß nicht, wie viel Geld auf der Seite habe und andere geben ganz viel für die Gemeinde, obwohl sie wenig haben. Jesus sagt es ja mal von einer Frau, die hat gar nicht viel gehabt und hat das Wenige gegeben und hat gesagt, die hat viel mehr gegeben wie andere, die viel haben und ein bisschen was geben. Einfach sich das mal so zu überlegen, für sich persönlich. Bringe ich mich dementsprechend, was ich habe, was ich kann, ein ins Reich Gottes. Der Nehemia war hier brutal, ein Stück weit brutal, und wir heute würden sagen, das kann man nicht machen. Das geht überhaupt nicht, aber ich finde auch, dass es bei uns so nicht geht. Und niemand kommt bei uns auf die Idee, so zu machen wie in Japan. Ernst Vater hat es mal erzählt, in Japan ist es so, wenn man da Mitglied wird, da ist es anders. Wenn man da Mitglied ist, dann muss man einen bestimmten Betrag im Monat bezahlen. Und er hat es manchmal erlebt, dass am ersten Sonntag in der Gemeinde im neuen Monat gesagt wurde und der Bruder Vater hat seinen Beitrag vom letzten Monat noch nicht bezahlt und der hat noch nicht bezahlt und der hat noch nicht bezahlt. Machen wir hier nicht, wollen wir auch nicht einführen, gar nicht. Aber ja, einfach mal dieses, ist es denn gerecht? Und dort war es ungerecht und Nehemia geht es ganz deutlich an. Also er geht die Ungerechtigkeit, macht sie öffentlich und nennt sie beim Namen. Und was er auch macht, ich gehe jetzt ja doch teilweise auch nur hier auf den Text drauf ein, aber also ihr müsst selber das auch nochmal lesen dann, um dann nochmal zu sehen, wo das alles vorkommt, weil das jetzt nicht dem Text entlang direkt geht. Er verdeutlicht im Grunde die vorhandene Einheit, weil da ist ja eine Einheit vorhanden. Die sind ja, die gehören ja zusammen. Nehemia sagt an der Stelle, wie könnt ihr von eurem eigenen Volk Leute so ausbeuten? Das könnt ihr doch nicht machen, ihr gehört doch zusammen, ihr seid ein Volk, eine Rasse, das geht doch nicht. Ihr gehört doch zusammen. Also Nehemia muss ja die Einheit nicht schaffen, die Einheit ist da. Nehemia muss nur und ist darauf bedacht, die Einheit wieder sichtbar werden zu lassen. Und sie sagt, somit stellt den Leuten also die Einheit vor Augen. Und ich möchte es auch machen heute, uns diese Einheit, die wir als Christen miteinander sind, die wir an Jesus gehören, auch uns deutlich zu machen, nämlich gerade an diesen Versen im Epheserbrief. Da schreibt der Paulus mal, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, er war da im Gefängnis, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Also die Einigkeit ist schon da. Und er sagt, bewahrt das. Weil er sagt, ihr seid von ein Leib. Also alle eine Familie, Familie Gottes. Wir gehören alle zu dem lebendigen Gott. Ein Geist, ein Sinn, müsste man vielleicht auch sagen. Der Geist Gottes ist derjenige, der unser Leben als Christen bestimmt. Das ist doch was uns verbindet, jeden von uns. Ja, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung. Wir haben als Christen diese Hoffnung, dass das Leben nicht alles ist, sondern dass es nach diesem Leben, wenn wir sterben, auch mal weitergeht in der Ewigkeit bei Gott. Das ist eine Hoffnung. Eine Hoffnung, das haben wir alle gemeinsam. ein Herr. Jesus ist derjenige, der alles für uns gegeben hat und für den wir leben wollen. Ein Glaube an Jesus, eine Taufe. Und dann geht es nicht um Kinder- oder Erwachsenentaufe. Weil das haben wir nicht das Gleiche, wenn es darum gehen würde, weil es unterschiedlich ist. Da geht es um dieses mit Jesus gestorben und auferstanden sein, was Taufe eigentlich meint. Also jeder von uns, der an Jesus glaubt, ist mit Jesus gestorben und wieder auferstanden zum neuen Leben. Ein Gott und Vater. Aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Das ist das, was uns verbindet. Das ist noch viel mehr vielleicht wie beim Volk Israel, da war es die gemeinsame Herkunft. Bei uns sind einmal ein Beispiel, wo das alles aufgezählt wird. Alles Geschenke, die Gott uns schenkt. Diese Einheit ist vorhanden und Nehemia macht dem Volk wieder bewusst, ihr gehört doch zusammen, ihr seid eine Einheit. Jetzt zeigt es doch auch, lebt das doch auch. Und das würde ich sagen, das will ich uns auch sagen. Hey, wir sind eine Einheit, dann lasst es uns leben. Und Nehemia macht noch was, er geht mit dem guten Beispiel voran. Er geht mit dem guten Beispiel voran und stellt die Einheit wieder her. Er sagt, das haben wir auch gelesen noch, ich habe auch Leuten was geliehen und ich habe zwar keine Zinsen genommen wie die anderen, was übrigens im Volk Gottes eigentlich Mose schon gesagt hat, dass das verboten ist. Im eigenen Volk soll man keine Zinsen nehmen. Und Nehemia sagt, das habe ich nicht gemacht, aber ich habe Leuten was geliehen. Ausgeliehen, die gesagt haben, ich kann es jetzt nicht bezahlen. Und Nehemia sagt, ich gehe mit gutem Beispiel voran, ich schenke denen das alles. Ich will das nicht mehr zurückhaben. Ich habe genug und deshalb geht er denen mit gutem Beispiel voran. Er verzichtet auf seinen Lohn, heißt es dann weiter in Kapitel 5. Wir haben bis 13 gelesen, das geht noch ein bisschen weiter. Was der Nehemia alles macht als gutes Beispiel. Wie gesagt, er verzichtet ein Stück auf seinen Lohn. Er hat regelmäßig 150 Leute eingeladen, hat ein Rind, 6 Schafe und viel Geflügel dafür geschlachtet. Also der hatte schon auch was, klar. Und hat die Leute eingeladen. Und alle 10 Tage, ich finde es, ist mir vorher auch nicht so bewusst gewesen, steht da, alle 10 Tage gab es frei Wein, also kein frei Bier, aber frei Wein für eine bestimmte Gruppe Leute, das steht nicht ganz genau da. Also Nehemia hat alles getan, was auch in seiner Macht stand, um diese Einheit wiederherzustellen, um diese Einheit wieder lebbar zu machen und zu leben. Mit allen Kräften hat er sich darum bemüht. Und auch hier wieder so diese Frage an uns persönlich, wo steuern wir etwas zu dieser Einheit bei? Wo sind wir dann Vorbild in Einheit? Indem, dass wir das leben, was ja vorhanden ist, nämlich, dass wir zusammengehören. Ich habe mal ein bisschen so überlegt und mir ist eingefallen, wir als GLK machen das ganz vorbildlich. Beim Fest spülen wir zum Beispiel. Also es gibt bei uns in der Gemeinde ja immer am Anfang des Jahres so ein Fest, ein Essen, abends, wo alle Mitarbeiter eingeladen sind, und aber das ganz breit ist, also Mitarbeiter ist eigentlich da so gut wie jeder, darf jeder dazukommen, und da spülen wir. Voll der Einsatz. Ein Stück weit ein gutes, denke ich mal, hoffe ich mal, ein gutes Beispiel, oder ein Beispiel, gut vielleicht, naja. Aber es ist ein Beispiel. Wo bringen wir uns ein für die Einheit? Wo gibt es Wein? Spenden. Könnte man fragen. Oder wo laden wir andere ein, um näher kennenzulernen, um diese Einheit, die da ist, sichtbar werden zu lassen und zu leben. Nehemia auf jeden Fall, was ganz arg wichtig, diese Einheit zu pflegen und zu leben. Und dafür hat er ganz viel gemacht. Also er hat die Einheit wieder hergestellt und als Vorbild gegeben. Und das, dass er Nehemia diese Einheit wieder herstellt, hat zwei Dinge bewirkt. Oder vieles vielleicht, aber ich möchte zwei Dinge rausgreifen. Die Stärkung dieser Einheit des guten Miteinanders hat einmal Ermutigung zur Folge gehabt. Die haben sich gegenseitig ermutigt. Da war ja genügend Entmutigung. Da gab es die Angriffe, da gab es den Spott von anderen, da gab es diese Überforderung, dieses Lied, die Kraft der Träger ist, reicht nicht mehr, der Schutt ist viel zu viel. Also das war wohl so ein Lied, dass die, ich weiß nicht, ob die das dabei gesungen haben, im Jungscherzettlacher, beim Spülen, gibt es auch für manche Gruppen so eine ganz schwere Arbeit, nämlich das Spülen eben. Und die Jungsgruppen, Jungszelle ist immer ganz schwierig, Aber da gibt es dann Mitarbeiter, die singen mit denen dort in der Grünen Au und was weiß ich für Schlager alles, um es einfacher zu machen. Mit Musik geht alles besser, sagt man. Hier war es anders, hier war die Musik, das Lied, das was eigentlich runtergezogen hat. Das ist alles viel zu schwer, war. Sie waren überfordert. Entmutigung gab es genug. Was macht Nehemia? Er regelt die Aufgaben neu. Er gibt unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Aufgaben und reagiert somit auch auf die Gefahr und auf alles das, was so den ganzen Bau in Gefahr bringt. Da heißt es zum Beispiel in 4, Vers 10, und zwar am unteren Teil, ja, ich habe es hier auch, egal, sie standen mit ihren Offizieren hinter der Lücke, wo die gearbeitet haben. Also sie standen einander, die standen hintereinander, wortwörtlich, buchstäblich. Aber ich glaube auch, dass es das heißt, sie standen auch so hintereinander und das macht es deutlich. Die waren da, die haben es gab da welche, die haben die gearbeitet haben, die keine Hand frei hatten für eine Waffe, die standen dahinter und hatten eine Waffe und konnten denen sagen, hey, kannst ganz ruhig weiterarbeiten, ich pass auf, dass nichts passiert. Wenn er überkommt, bin ich da. Hat beruhigt. Ich kann mir vorstellen, dass die auch sonst ermutigt haben, vielleicht auch angefeuert haben, sagen, hey, nochmal eine Kelle, ja, und haben sich gegenseitig ermutigt in dem Ganzen, dass es so viel wird, sich den Rücken gestärkt. Die Aufgaben wurden verteilt. Und Nehemia bringt es so weit, dass Leute, die gearbeitet haben, wieder neu motiviert wurden, weil es andere gab, die gesagt haben, okay, ich erlasse dir deine Schulden bei mir. Weil du dich hier einsetzt, weil ich das gut finde und richtig ist, deshalb erlasse ich dir das. Nehemia stellt die Einheit wieder her und das wird genutzt, damit die anderen ermutigt werden und selbst Nehemia ist einer, der ganz arg ermutigt, der den Leuten neuen Mut gibt. Einmal heißt es in dem Vers, dass die Feinde kommen und dann sagt er, wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Denn Nehemia ist gekommen und hat gesagt, lasst uns beten, lasst uns mit Gott reden. Und dann haben sie gebetet und dann haben sie aber auch gleichzeitig Waffenträger aufgestellt, Leute, die darauf geachtet haben. Hat ermutigt, betet und arbeitet. Oder an einer anderen Stelle lesen wir zweimal so eine Aussage, einmal in Vers 8, sagt der Nehemia, habt keine Angst vor ihnen, vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Oder er sagt, unser Gott wird für uns kämpfen. Er hat sie ermutigt, sie hingewiesen auf den, dem sie alle gehören, nämlich auf Gott hingewiesen. Und ich weiß nicht, wie es in deinem persönlichen Leben gerade aussieht. Vielleicht brauchst du gerade auch eine Ermutigung. Vielleicht wünschst du dir das gerade auch, sagen, oh, wenn da jemand da wäre, der mir mal auf die Schulter klopft oder der sagt, hey, komm, mach weiter, das wird, das geht. Oder der vielleicht auch sagt, komm, vertrau drauf, dass Gott's Recht macht. Also falls du diese Ermutigung brauchst, ich lese die zwei Verse gerade nochmal vor. Vielleicht kannst du es für dich ganz persönlich nehmen, was Nehemia da den Leuten sagt. Hab keine Angst vor dem, was kommt. Vertraue dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Vielleicht, ja genau für dich jetzt. Oder lass dir sagen, unser Gott wird für dich kämpfen. Einheit ist Ermutigung und Einheit ist Ergänzung. Das ist das, was die hier auch erleben. Die Arbeit war zu viel, zumindest für die, die gearbeitet haben. Es war wirklich viel Arbeit, wenn wir das lesen von morgens, bis es von dem, was es hell wurde, bis abends, bis es dunkel wurde, haben sie gearbeitet. Aber sie konnten sich gegenseitig ergänzen. Die Drohung war da, es war schwierig. Aber Nehemia teilt die Aufgabe neu ein und sagt, es gibt welche, die arbeiten, die sich ganz darauf konzentrieren. Da gab es welche, die haben Baumaterial hin und her getragen. Es gab andere, die haben bewacht. Und es gab auch welche, die so Informationen weitergegeben haben, die gesagt haben, hier wollen sie angreifen, passt da auf. Also die Aufgabe, alles wurde miteinander gemacht, man hat sich ergänzt. Und ohne Ergänzung wäre die Baustelle nie was geworden, wären die nie fertig geworden. Und so ist es ja mit Gemeindearbeit auch. Gemeindearbeit ist viel komplexer, viel vielfältiger wie Mauerbau. Und da braucht es auch die Ergänzung. Wenn man mal überlegt, wie lang ist ein Weg vielleicht, bis jemand sich bekehrt. Wir haben vorhin von Bettina und Petra auch gehört, wie es bei ihnen war, wie viele einzelne Leute daran beteiligt waren und welche, die im Hauskreis gesungen haben. Und dann jemand, der die Wohnung zur Verfügung gestellt hat, jemand, der dann ja, einfach alles hergerichtet hat und die Leute, die für sie gebetet haben. Bei jedem von uns war das so ein Weg. Und da braucht es Ergänzung, das kann nie einer alleine tun. Dass ich das bewusst zu machen. In der Gemeinde gibt es so viele unterschiedliche Aufgaben, Dinge zu tun, da brauchen wir einander, da brauchen wir Ergänzung. Sich das bewusst zu machen, jeder von uns braucht Ergänzung und jeder von uns ist Ergänzung für jemand anderes. Die Einheit. Oder wir haben hier bei uns in der Gemeinde was festgestellt, dass es, das ist vielleicht auch ein bisschen pauschal, aber mal zu sagen, es gibt Leute, denen ist das Gebet ganz arg wichtig. Immer mehr haben wir das, das ist eine super Sache, das ist gut, dass wir das haben. Und es gibt auf der anderen Seite Leute, die sagen, ja, beten, aber man muss doch auch was schaffen. Das sagen die Beter auch, aber nicht so verstärkt, so stark wie die Schaffer. Ich nenne es jetzt mal ein bisschen so pauschal. Und dass sich das bewusst zu machen, wir brauchen einander. Die Beter, ist gut, wenn die beten, wenn Gott die Gabe ihnen gegeben hat, viel zu beten. Und ja, die brauchen auch die sagen, okay, und ich tue hier was, ich tue viel. Und die Schaffer brauchen das, dass auch andere da sind, die für sie beten. Also brauchen wir einander. Oder wir werden in den nächsten 2 Monaten eine Umfrage machen unter den Mitgliedern und werden auch die sonst, wer möchte, von den Besuchern mit einbeziehen, eine Umfrage machen über das, wo wir fragen wollen und rauskriegen wollen ein Stück weit, was haben wir denn an Gaben und Fähigkeiten, sonst an Möglichkeiten hier in der Gemeinde? Wo können wir uns denn ergänzen? Um das rauszufinden, um hier auch zu sehen, wo kann diese Einheit, das Zusammensein, Ergänzung sein? Und es ist natürlich so, wenn es um Ergänzung geht, um Gemeinschaft, dann ist es nötig, dass wir unterschiedlich sind. Und das ist ja manchmal auch das Problem, dass wir unterschiedlich sind. Und da ist es wichtig, sich selber genau zu kennen. Sich selber zu kennen, ein Stück weit zu wissen, wie ticke ich denn, wie bin ich denn. Und es gibt heute, haben wir auf dem Zettel auch geschrieben, die Möglichkeit, dieses Thema auch gleich nochmal ein bisschen zu vertiefen und konkreter zu machen. Entweder dann am Ende hinten noch zusammenzukommen, Tee zu trinken, Kaffee zu trinken und Gebäck zu essen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, einen kurzen Persönlichkeitstest auszufüllen. Und wie das geht und so, das erzählt uns die Uli kurz. Nimm mal das Mikro. Ja, Wind zwischendurch. Weil sitzen sie alle da und sind ruhig, weißt du, nachher springen sie alle rum.
Also, ich habe dann Testfragen zur Persönlichkeitsstruktur, so einen Test mitgebracht. Der ist gar nicht mal so umfangreich, sind 60 Fragen. Das hört sich echt schlimmer an, als das ist. Nämlich, weil die Fragen braucht man noch nicht mal mit Ja und Nein, sondern einfach bloß Kreuzle machen, das trifft zu. Wenn es nicht zutrifft, macht man gar nichts. Also es sind immer Aussagen, wo rechts, links dran stehen, nee, rechts. Und wenn die Aussage, wenn ich denke, die trifft auf mich zu, und wenn es auch bloß zu äußerst 50% ist, weil manchmal kann man sich nicht so ganz richtig entscheiden, dann mache ich ein Kreuzle. Und jetzt ist es so, dass da ist so eine Knickfalte. Da sollte man also, bevor man den Test anfängt, das Blatt abknicken. Und das ist drum so gedacht. Genau, mach mal. Kennt ihr diese Tests in Zeitschriften, diese Persönlichkeitstests, wo man schon immer eine Tendenz anhand der Fragen feststellen kann und die dann ein bisschen manipuliert, so wie man gern wäre? Und um das hier zu vermeiden, soll man das einfach abknicken, weil da hinten stehen dann die Persönlichkeitsmerkmale drauf. Und man zählt dann zum Schluss zusammen, wie viel vom gleichen Buchstaben man hat. Und genau, das ist dann einfach so eine grobe Richtung, wie ich durchs Leben gehe. Ja? Das ist nicht festlegend gemeint, sondern einfach grob. Ja? Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, wie kann ich das kurz vorstellen, um was es geht. Und da ist die Geschichte vom Nehemia, ich glaube, das sind alle 4 Persönlichkeitsmerkmale mit drin, nämlich wo du gesagt hast, da gab es eine, die hat gearbeitet. Ja? Mhm. Das steht so für diesen eigenständigen Menschen, der einfach, der will nicht lang reden, der will auch nicht groß miteinander, bla bla und neide Beziehungen, der will was da. Ja? Und da kann ich mir gut vorstellen, da waren viel so eigenständige, die einfach ranklotzen wollten, dass was vorwärts geht. Und dann gab es die, die einfach hinten dran gestanden sind und so gesichert haben. Ja? Das sind so eher so treue Persönlichkeiten, die gern genau wissen, was zum Do ist, also was ihr Aufgabengebiet ist. Die haben gern Ordnungen und Strukturen. Die sind also haben gewusst, was sie zum Do haben, von wann bis wann und auf was sie genau, was ihr Aufgabengebiet war. Und dann gab es wieder, als gesagt, das sind die Beständige, nennt man die, heißen sie da. Und dann gibt es wieder andere, die waren vielleicht so eher als Springer eingesetzt. Die haben Material von da nach dort tragen. Die sind einfach, lassen sich nicht gern festlegen auf eins, sondern die wollen gern flexibel und spontan, sind so freiheitliche Typen. Ja? Die wollen nicht festgelegt sein auf einen Platz, auf einen Ort und auf eure Arbeit. Und zum Schluss gibt es noch die, da hast du gesagt, da gab es welche, die Informationen von A nach B tragen haben oder weitergeben haben. Ja. Und das sind vom Typ her vielleicht eher so die Gesellige, ja? Die einfach gern so mit einem falschen Nächste, du, also hast du das schon gehört, was jetzt wieder geschwätzt wird? Und das ist ja da gar nicht negativ.
Als Gebetsanliegen. Also
ich, genau. Und das ist einfach auch wichtig, also erstmal, der Test wurde ja nicht öffentlich gemacht, gell? Ihr macht jeder für sich, es sei denn, ihr wollt es öffentlich machen, dürft ihr auch. Spricht dann auch eine gewisse Charaktersprache. Und dann ist das einfach ohne, es ist wertungsfrei. Ja? Es gibt kein, oder andersrum gesagt, die gute Botschaft ist, es gibt keine Charakterstruktur, die schlechter ist. Und schlechte Botschaft ist, es gibt aber auch keine, die besser ist. Also, wenn ihr Lust habt, lasst euch drauf ein. Rachel Schmid und ich, wir stehen hinten, wenn ihr dann noch, also der Test dauert schätzungsweise, je nach Charakterstruktur, zwischen 5 und 10 Minuten. Wir stehen hinten, wenn dann einer noch genauer das erörtert haben möchte. Wir bleiben uns freier, wenn er einfach zu uns kommt und wir arbeiten das gern mit euch noch näher aus.
Genau, einfach als eine Möglichkeit, um, das war uns auch wichtig bei dem zu sagen, manchmal ist es auch gut, wenn man eine Predigt dann auch gleich was damit macht und nicht nach Hause geht, noch Kaffee trinkt und dann haben wir überlegt, irgendwie wollte ich doch, was war das jetzt nochmal, sondern gleich. Deswegen gibt es auch Kaffee, also man muss nicht zu Hause zum Kaffee. Genau, also die Einheit. Nehemia war die Einheit ganz wichtig, weil er wusste, das braucht, sonst geht nichts vorwärts. Sonst geht es irgendwann den Bach runter und dann wird es nichts mit dem Mauerbau und hat sich um die Einheit bemüht. Und Einheit ist sowas Ermutigendes und was Ergänzendes. Das brauchen wir ja bei uns auch. Also Nehemia sagt uns quasi nichts mehr. Doch. Genau, gemeinsam mit vollem Einsatz für die Sache des Herrn. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir deine Kinder sind und das ist, was uns verbindet. Du siehst aber auch, wo es manchmal unsere Einheit in Gefahr ist und somit auch manches, was dir wichtig ist, wirklich in Gefahr ist. Und das bitte ich dich, Herr, dass wir uns darum bemühen, Einheit zu leben. Ich danke dir auch, dass Einheit wirklich so ermutigend sein kann und dass Einheit auch Ergänzung heißt, was wir auch brauchen, um einfach gut weiterzugehen und ja, dort, wo wir selber nicht mehr weiter wissen, einfach dann Menschen zu haben, mit denen man über Dinge sprechen kann. Hab Dank für die Einheit, die du uns schenkst und lass sie uns verantwortungsvoll leben. Amen. So, jetzt kann ich glaube